Wir haben uns überlegt, es muss doch auch besser gehen, es muss doch auch klüger gehen. Und so sind eben diese Klimaschutzverträge entwickelt worden. Und zwar sind diese Klimaschutzverträge in etwa in der Privatwirtschaft bekannten Hedging-Verträgen nachempfunden, also Absicherungsverträgen, Risikoabsicherungsverträgen.
Willkommen beim Npower Podcast. Heute Folge 108 und zwar geht es heute um Klimaschutzverträge. Wir nehmen das auf heute am 21.03., aber vor gut einer Woche, am 12. März, ist Herr Habeck auf die Bühne gestiegen im BMWK, im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und hat Klimaschutzverträge zum ersten Mal angekündigt. Und Klimaschutzverträge ist ein Instrument, und das werden wir gleich lernen, das es so auf der Welt noch nicht gibt. Deutschland ist das erste Land, in dem das tatsächlich mal ausprobiert wird und es jetzt implementiert wird. Und im Englischen heißt das ganze Konzept CFDs, Contracts for Difference. Und was Herr Habeck auch gesagt hat, ist, dass damit ein industriepolitisches Ausrufezeichen gesetzt wird. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also, die Fragen, die wir heute beantworten wollen, sind: Was sind eigentlich diese Klimaschutzverträge? Wie funktionieren sie? Warum sind sie innovativ? Und wer kann sich eigentlich darauf bewerben? Und wie sieht der Prozess aus? Und dafür sind wir natürlich nicht alleine. Nein, wir haben einen wunderbaren Gast. Und zwar leitet er die Abteilung Industriepolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und er wird heute sein Bestes tun, diese Fragen heute mit uns zu diskutieren und zu beantworten. Willkommen beim Npower-Podcast, lieber Bernhard Kluttig.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie dabei sind, Herr Kluttig. Wunderbar, genau. Wir fangen ja immer ein bisschen an, dass wir Ihnen eigentlich die Möglichkeit geben, nochmal sich selber vorzustellen, weil nur zu sagen, dass Sie die Abteilung Industriepolitik im Bundesministerium leiten, ist tatsächlich das eine. Aber was motiviert Sie, genau diesen Job zu machen, mit dem Sie da tagtäglich Ihre Stunden verbringen, Herr Kluttig? Wer sind Sie eigentlich?
Ja, vielen Dank. Ich bin in Chemnitz, damals noch Karl-Marx-Stadt, geboren, bin dann in Halle aufgewachsen und habe auch dort und in Birmingham studiert und habe immer gesagt, ich möchte unbedingt einmal Industrieabteilungsleiter im Bundeswirtschaftsministerium werden. Ich habe zielstrebig darauf hingearbeitet und siehe da, es ist mir im Jahr 2022 ist es mir gelungen und seit etwas mehr als 2 Jahren leite ich diese Industrieabteilung im BMWK. Was macht die Industrieabteilung? Sie kümmert sich um die Industrie und zwar angefangen von Rohstoffen bis zur Raumfahrt und alles, was dazwischen liegt. Und das große Thema, das übergreifende Thema für mindestens diese Legislaturperiode, aber ich meine auch darüber hinaus, ist die Transformation der Industrie hin zur Klimaneutralität. Und dabei unterstützen wir die Industrie mit entsprechenden Programmen oder aber eben auch durch horizontale Maßnahmen, also sprich Regulierung. Und eines dieser Programme ist das Programm, über das wir heute reden, sehr innovativ, das Programm Klimaschutzverträge oder wie Sie bereits gesagt haben, Carbon Contracts for Difference. Kennt man die Industrieabteilung? Woher kennt man die Industrieabteilung? Was können sich Ihre Hörerinnen und Hörer vorstellen? Sie werden alle von dem Fall Intel-Ansiedlung in Magdeburg gehört haben. Sie werden von TSMC in Dresden gehört haben. Ihnen ist vielleicht die Ansiedlung Northvolt in Heide bekannt, die geplante Ansiedlung der Batteriefabrik Northvolt in Heide. Das sind einfach nur so rausgepickt ein paar Beispiele unserer täglichen Arbeit. Genauso gut die großen Stahlunternehmen ThyssenKrupp, Salzgitter, Saarstahl und ArcelorMittal haben von uns sehr großzügige Förderungen erhalten, um ihre Produktionsprozesse von der Hochofenroute auf die Direktreduktionsanlage umzustellen. Also das sind vielleicht so Schlagworte, die etwas mehr veranschaulichen, was wir in der Industrieabteilung hier im BMWK eigentlich machen.
Ja, nebenher sind Sie auch noch, wenn ich es richtig gesehen habe, Aufsichtsratmitglied zum Beispiel bei DB Schenker. Und das heißt, dass Sie ja ganz viel im Ministerium aktiv sind und vielleicht auch noch so Nebenaufgaben haben. Wie gestaltet sich Ihr Tag? Also nur, weil die Menschen, die bei uns zuhören, sind ja irgendwo zwischen 25 und 40, manche ein bisschen jünger, manche ein bisschen älter. Wie stelle ich mir so einen Tag oder eine Woche vor, wenn ja, als Leiter von so einer Abteilung, die ziemlich zentral ist, wenn wir einfach über Energiewirtschaft sprechen?
Zur Korrektur des Aufsichtsratsmandats. Ich meine auch, ich hätte...
Ach, 22 ist das ausgelaufen.
Ja, es genau. ist ausgelaufen. Das wäre nicht ganz compliant, wenn ich das noch weitermachen würde. Aber ich habe es aus meiner vorherigen Tätigkeit, habe ich eben dieses Aufsichtsratsmandat wahrgenommen. Bevor ich die Industrieabteilung geleitet habe, habe ich ein Referat geleitet in der Grundsatzabteilung, was sich um Bundesbeteiligung gekümmert hat, und DB Schenker als Tochter der DB AG wiederum als Bundesunternehmen war da eben auch in meinem Portfolio. Das nur zur Klarstellung. Jetzt mein Tag sieht so aus, dass ich üblicherweise früh ins Büro gehe, mit früh meine ich 8 Uhr, da gehe ich so ins Büro. Der Tag endet leider im Büro meistens erst so 21 Uhr und dann muss ich, wenn ich nach Hause komme, auch noch ein bisschen weiterarbeiten, denn die ganzen Akten, und mit Akten meine ich nicht Papierakten, sondern ja, wir sind schon digital, ich mache ausschließlich elektronische Akten, aber es heißt trotzdem Akten, die muss ich am Abend dann noch bearbeiten. Ich habe üblicherweise in der Zeit, in der ich im Büro bin, viele Termine mit Industrievertretern, mit NGO-Vertretern, mit Verbandsvertretern oder auch natürlich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um Programme vorzubereiten, Programme zu besprechen. Das ist so, so sieht ein normaler Tag aus, wenn ich im Büro arbeite. Ansonsten bin ich auch öfter auf Dienstreisen, begleite entweder den Minister auf seinen Reisen, wenn Industriethemen im Vordergrund stehen, oder habe eben auch eigene Reisen, wenn ich meine Kolleginnen oder Kollegen in Europa oder auch in der Welt zum Austausch treffe. Denn das ist auch das A und O. Eine nationale Industriepolitik hat halt nur einen sehr begrenzten Blick. Wir müssen das viel mehr europäisch und auch international denken.
Cool, wunderbar. Danke Ihnen dafür. Markus, entweder oder.
Genau, auch von mir herzlich willkommen. Ich bin sehr gespannt schon auf die Folge. Es ist ja doch ein wichtiges Thema und ja auch eine ganze Menge Impact soll das ja haben. Aber zuerst ein paar Entweder-Oder-Fragen. Wir gehen ja jetzt wieder auf den Frühling zu und da gibt es ja immer so zwei Nahrungsmittel, die in Deutschland so ein bisschen hoch im Kurs stehen. Deswegen die Frage, lieber Spargel oder Erdbeeren?
Erdbeeren.
Okay. Sie haben es ja schon gesagt, Sie sind in Halle aufgewachsen und jetzt aber seit, ich glaube, 15 Jahren war es in Berlin, also seit auf jeden Fall einer ganzen Menge Zeit. Deswegen die Frage, in Halle oder in Berlin?
Berlin.
Okay, und dann, Sie haben angefangen im Ministerium, habe ich gesehen, im Themenbereich Verkehrspolitik und jetzt natürlich das große Ziel erreicht, Industriepolitik. Deswegen die Frage, lieber Verkehrspolitik oder Industriepolitik?
Industriepolitik.
Okay, macht Ihnen jetzt mehr Spaß als früher oder was sind da die Gründe dafür?
In der Verkehrspolitik ist das Wirtschaftsministerium im Prinzip nur Spiegel. Da gibt es das Verkehrsministerium dafür und die ganze Gestaltungsmacht sozusagen liegt da im Verkehrsministerium. Industriepolitik sind wir für zuständig und es macht halt doch schon auch Spaß, ein bisschen zu gestalten und ein bisschen Impact zu haben.
Ja, und da reden wir jetzt ja auch über den Impact. Deswegen die letzte Frage. Lieber Klimaschutzverträge oder direkte Förderungen, wie beispielsweise die EEW, die Energieeffizienz in der Wirtschaftsförderung?
Klimaschutzverträge, absolut. Wobei ich hier nicht auf ein Entweder-Oder gehen möchte, denn am Ende braucht es einen Instrumentenmix. Und die Klimaschutzverträge sind ein sehr innovatives, kluges Programm, aber sie sind, glaube ich, nicht der Schlüssel für alle Lösungen, für alle Fragen. Die Lösung für alle Fragen suchen.
Er hat den Joker gezogen.
Es gibt auch einen Joker immer. Wir sagen das immer erst im Nachhinein, deswegen aber.
Ah.
Gut gemacht. Aber genau, dann würde ich sagen, starten wir doch so ein bisschen ins Thema rein. Nehmen Sie uns doch mal so ein bisschen mit. Also, warum brauchen wir denn eigentlich jetzt so ein neues Instrument? Sie haben jetzt auch gesagt, ein sehr innovatives Instrument. Also, wie ist denn eigentlich der Status quo und warum brauchen wir jetzt sowas wie die Klimaschutzverträge?
Wir haben uns als Deutschland ja das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden. In der EU ist das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein. Und das sind wirklich ambitionierte Ziele. Deutschland ist im Herzen von Europa ein Kernindustrieland. Und die Industrie ist selbst eben auch ein großer Emittent von CO2. Insofern braucht es eine enorm große Anstrengung, um die Klimaschutzziele zu erreichen und um die CO2-Reduzierung eben zu erreichen. Wir haben als klassisches, als Basisinstrument quasi den Emissionshandel. Und der funktioniert auch gut. Das ist ein sehr gut funktionierendes marktbasiertes Instrument. Aber es zeigt sich, ich sage das auch, es braucht eben nicht ein Instrument, es gibt nicht die eine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern es braucht einen klugen Instrumentenmix. Und hierfür haben wir vorgesehen, neben EU Emissionshandelssystem auch Förderung von der Umrüstung der Industrie vorzusehen. Und diese Umrüstung zur klimaneutralen Produktion für Unternehmen ist aber mit einem sehr hohen Risiko verbunden, nicht? Die Anlagen sind enorm teuer und ob am Ende sich es wirklich rechnet, klimafreundliche grüne Produkte herzustellen, ob die Verbraucher am Ende auch bereit sind, den Preis zu zahlen etc. Das ist alles mit einem ziemlich hohen Risiko verbunden und wir versuchen durch unsere Instrumente die Unternehmen dabei zu unterstützen, diese notwendigen Investitionen in die Transformation vorzunehmen und gleichzeitig aber die Instrumente so zu gestalten, dass das effizient geschieht. Das heißt, wir wollen nicht unnötig Geld rausgeben. Sie wissen alle, dass die Haushaltssituation recht angespannt ist. Es ist nicht so, dass wir kein Geld hätten, aber wir sagen uns selbst, dass wir kein Geld ausgeben dürfen. Im Ergebnis ist das Gleiche.
Schuldenbremse, sprechen Sie an, ne?
Genau, wir haben uns da gewisse Limits gesetzt und deswegen nicht nur deswegen, sondern wir wollen natürlich auf eine besonders kluge Weise die Unternehmen dabei unterstützen, diese notwendigen Investitionen vorzunehmen. Und gleichzeitig sind wir überzeugt davon, dass es uns gelingt, einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, denn im globalen Wettbewerb werden sich am Ende, davon sind wir wirklich überzeugt, die klimaneutral oder klimafreundlich produzierten Produkte durchsetzen. Und insofern versuchen wir hier wirklich modernste Produktionstechnologien, modernste klimaneutrale Produktionstechnologien zu unterstützen.
Und genau wie das jetzt funktioniert, da wollen wir jetzt ja nochmal ein bisschen weiter reinschauen, weil Sie haben es ja gesagt, der Weg ist noch weit, die benötigte Transformation ist groß. Deswegen gibt es jetzt diese Klimaschutzverträge. Aber können Sie einmal so einen Grundüberblick geben, was genau sind jetzt die Klimaschutzverträge? Also wie funktioniert das?
Das mache ich gern. Eine klassische Förderung erfolgt ja so, dass ein Unternehmen sich einen Förderantrag stellt und dann eine Subvention bekommt. Da ermittelt man, wie hoch beispielsweise die Investitionskosten sind und dann gibt man zu diesen Investitionskosten, zu den CapEx-Kosten, also Capital Expenditures, gibt man einen bestimmten Prozentsatz dazu und dann ist das Geld ausgegeben und das Unternehmen baut die Anlage oder baut es eben auch nicht. Es wird auch teurer vielleicht oder es wird billiger. Man weiß es am Ende nicht so genau. Es ist mit einem relativ hohen bürokratischen Aufwand verbunden. Man muss es sich in der Kommission genehmigen lassen. Und mal nur so als Beispiel, also in der Europäischen Kommission beihilferechtlich genehmigen lassen. Und mal nur so als Beispiel die Förderung für die Stahlunternehmen, die ich anfangs genannt hatte, die Verfahren haben über 2 Jahre gedauert.
Ja, das ist natürlich ganz
schön. Wahnsinnig kompliziert, wahnsinnig umfangreiche Daten, die beigebracht werden mussten. Hunderte von Fragen mussten beantwortet werden, hunderte Seiten von Excel-Sheets etc. Sehr, sehr, sehr kompliziert und aufwendig. Wir haben uns überlegt, es muss doch auch besser gehen, es muss doch auch klüger gehen. Und so sind eben diese Klimaschutzverträge entwickelt worden. Und zwar sind diese Klimaschutzverträge in etwa in der Privatwirtschaft bekannten Hedging-Verträgen nachempfunden, also Absicherungsverträgen, Risikoabsicherungsverträgen, um aktuell für die Unternehmen nicht bekannte beziehungsweise schwer abschätzbare Preisrisiken abzusichern. Ich nehme als Beispiel, Sie haben eine bislang mit Gas betriebene Produktionsanlage, die Sie ersetzen können durch eine elektrifizierte Produktionsanlage. Die gasbetriebene Produktionsanlage ist deutlich günstiger als die elektrisch betriebene oder elektrifizierte Produktionsanlage, weil der CO2-Preis derzeit noch nicht so hoch ist. Steigt der CO2-Preis beispielsweise auf 150 Euro pro Tonne, würde sich die elektrifizierte Anlage gegenüber der gasbetriebenen Anlage rechnen. Das Unternehmen, der Unternehmer, weiß aber nicht, wann das der Fall sein wird und ob es der Fall sein wird. Das ist mit relativen Unsicherheiten verbunden. Und um eben diese Unsicherheiten dem Unternehmen zu nehmen, bieten wir einen Klimaschutzvertrag an. Und das funktioniert am Ende so, dass das Unternehmen sagt, ab einem Preis von 150 Euro beispielsweise, würde sich mein grünes Investment rentieren. Ich biete den Preis 150 Euro CO2 pro 150 Euro pro Tonne CO2. Und wenn das Unternehmen mit diesem Preis im Wettbewerb einen besonders günstigen CO2-Preis geboten hat, dann bekommt es den Zuschlag von uns und wir machen einen Vertrag, wo dieser Preis der sogenannte Strike-Preis ist. Und was passiert jetzt? Wenn der CO2-Preis niedriger als die 150 Euro ist, beispielsweise 120 Euro pro Tonne, dann zahlen wir als Bund, dann zahlen die Steuerzahler dem Unternehmen die Differenz zu den 30 Euro Differenz zu den 150 Euro die Tonne. Umgekehrt ist es so, wenn der Preis 180 Euro die Tonne wäre, dann hat das Unternehmen ja ist das Unternehmen ja in einer besseren Situation. Es hätte nicht damit gerechnet, dass der Preis so hoch geht, ist in einer besseren Situation. Das Unternehmen muss dann Geld an den Steuerzahler zurückzahlen, an den Bund und damit den Steuerzahler zurückzahlen. Das heißt, es sind zweiseitige Verträge mit zweiseitigen Zahlungsströmen. Wenn also sich die neue grüne Anlage besonders lohnt und mehr lohnt, als es ursprünglich gedacht war, dann findet ein Zahlungsstrom zurück zum Staat statt. Und das Ganze machen wir über 15 Jahre. Das heißt, es gibt dem Unternehmen wirklich eine Investitions- und Planungssicherheit. So einfach, wie ich es gerade dargestellt habe, ist es in der Praxis nicht, aber es funktioniert in etwa nach diesem Prinzip. Wir sichern noch ein bisschen mehr ab als nur den CO2-Preis.
Eine Nachfrage da vielleicht jetzt zu dem Prozess. Wie wird denn dann sichergestellt, dass diese Preise dann tatsächlich auch der Realität entsprechen? Weil theoretisch könnte ja ein Unternehmen sagen, das war jetzt billiger oder teurer. Also gibt es da dann Kontrollmechanismen dafür oder ein Monitoring? Oder also wie werden diese Preise dann festgelegt?
Die Unternehmen, die hier an den Klimaschutzverträgen, an dem Verfahren teilnehmen können, das sind alles Unternehmen, die sich im sogenannten ETS, im Emissionshandelssystem, befinden. Das heißt, Da findet eine Kontrolle und Überwachung über den CO2-Ausstoß und auch über die Produktionsmengen statt. Es kann jetzt also auch nicht sein, dass das Unternehmen beispielsweise schlichtweg weniger produziert etc., sondern das ist immer auch im Verhältnis zum Output. Und wie gesagt, die Kontrolle findet am Ende über das Emissionshandelssystem statt.
Herr Kluth, ich habe so verstanden, dass wir in so verschiedenen Prozessen bei den Klimaschutzverträgen sein werden. Es gibt die ersten 2 Monate ist so ein unverbindliches Verfahren, wenn ich das, glaube ich, richtig verstanden habe, wo sich Firmen damit auseinandersetzen können und dann einen Antrag stellen können, überhaupt ins Hauptverfahren dann zugelassen zu werden. Können Sie uns ein bisschen mit in diesen Prozess mal reinnehmen? Also wenn ich jetzt Salzgitter wäre und darüber nachdenken würde, tatsächlich einen Klimaschutzvertrag gerne mit der Bundesregierung abschließen zu wollen, welche Schritte müsste ich denn da bedenken? Grundsätzlich, gerne auf dem Niveau, wie Sie es gerade gesprochen haben, nicht so tief.
Ja, wenn Sie Salzgitter wären und dann hätten Sie von mir schon einen Förderbescheid über 1 Milliarde Euro für das Salkos-Projekt bekommen.
Okay.
Und wenn Sie dafür, um das gleich vorwegzunehmen, wenn Sie dafür jetzt auch noch einen Klimaschutzvertrag haben wollten, würde ich sagen, das ist jetzt aber eine Doppelförderung. Das ist beihilferechtlich ausgeschlossen. Das können wir nicht machen.
Okay.
Aber wenn Sie Salzgitter sind und sagen, ich habe doch jetzt erst einen Hochofen ersetzt. Ich möchte jetzt noch einen zweiten Hochofen ersetzen und den möchte ich gefördert bekommen, nicht über eine direkte Subvention, weil die gibt es auch nicht mehr, sondern über einen Klimaschutzvertrag, dann sind Sie in dem Verfahren ganz richtig. Und dann ist es so, dass die Unternehmen sich in der Tat zunächst in einem Vorverfahren bei uns melden müssen. Das haben wir im letzten Sommer durchgeführt, das Vorverfahren. Und dieses Verfahren steht im Prinzip für alle Unternehmen aus den energieintensiven Industrien zur Verfügung. Das heißt, es steht eben nicht nur für Sie als Vertreter der Stahlindustrie zur Verfügung, sondern eben auch für Papier, Chemie, Glas etc. Und Sie müssen eine Anlage ersetzen wollen. Es geht immer darum, die alte Technik rauszubringen und neue Technik reinzubringen. Und Sie müssen also eine Anlage ersetzen wollen, die 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr ausstößt. Das ist so ein Mindestmaß. Und das sind, nicht, es gab die Kritik, dass das immer nur für die Großindustrie Anwendung finden würde. Wir haben den Referenz oder den Zielwert eben 10.000 Tonnen CO2 relativ niedrig gesetzt. Das sind tatsächlich auch Anlagen, die in industriellen mittelständischen Unternehmen stehen, ist also auch an den Mittelstand gerichtet. Jetzt haben Sie im Vorverfahren schon mal deutlich gemacht und uns informiert, was für ein Projekt Sie vorhaben. Sie müssen da auch bestimmte Daten zu Kosten etc. Mitliefern. Und dann werten wir das aus und gestalten danach die Gebotsrunde. Und das, was Sie eingangs erwähnten, dass unser Minister Robert Habeck die Klimaschutzverträge eben gestartet hat. Das ist genau diese Gebotsrunde, die er gestartet hat, die erste Gebotsrunde. Und mit der ersten Gebotsrunde haben jetzt die Unternehmen, die an dem Vorverfahren teilgenommen haben, die Möglichkeit, konkrete Angebote, und zwar als bindende Angebote, abzugeben. Und dafür haben die Unternehmen 4 Monate Zeit. Jetzt kann man sagen, 4 Monate, warum geht das so lang? Sie müssen sich vorstellen, dass ja die Unternehmen selbst auch sehr viel eigenes Geld in die Hand nehmen. Und deswegen muss das für das Unternehmen auch sehr genau kalkuliert werden, durchgerechnet werden, ab wann es sich denn rechnen würde, diese Investitionen zu tätigen. Und das sind oftmals Investitionen im 2-3-stelligen Millionenbereich. Da brauchen Sie die Zustimmung der Gremien, beispielsweise des Aufsichtsrats etc.
Und deswegen haben wir Finanzierung vielleicht auch?
Genau, so Bankenfinanzierung etc. Das heißt, das ist schon so, dass wir den Unternehmen da jetzt vor allem im ersten Verfahren mal etwas länger Zeit geben wollten. Und deswegen haben wir das für 4 Monate angesetzt. Und sie geben dann als Unternehmensvertreter eben dieses Angebot ab. Und innerhalb von 4 Monaten nach dem Starttermin. Und dann werten wir die Angebote aus. Und die Angebote, die eben besonders effizient sind, jetzt habe ich gerade festgestellt, ich bin Jurist und musste mich schon öfter von Ökonomen belehren lassen, dass es bei Effizienz keine Steigerung gibt, sondern dass es entweder etwas gibt, was effizient ist, oder eben es ist ineffizient, aber es gibt kein effizienter und am effizientesten.
Ich komme aus dem Bereich energieeffizient und wir sagen da auch, dass was effizienter ist als was anderes.
Oha, also bei den Hardcore-Ökonomen werde ich ja immer wieder korrigiert.
Ingenieuren.
Ja, also ich korrigiere mich. Unternehmen, die sozusagen weniger Unterstützung bieten, die bekommen dann den Zuschlag. Das wird dann sozusagen gereiht. Wo müssen wir am wenigsten Geld einsetzen, um eine Tonne CO2 einzusparen? Ja, das ist im Wesentlichen der Mechanismus. Und wie ich sagte, das sind bindende Angebote. Das heißt, wenn das Unternehmen eben das Angebot abgegeben hat und wir sagen, du hast gewonnen, dann ist damit der Vertragsschluss geschehen. Dann muss sich das Unternehmen auch dran halten, dann sind wir 15 Jahre lang Partner.
Ja, das ist ja eigentlich ein bisschen spannend, weil das ein bisschen in die gleiche Richtung geht wie diese Marginal Abatement Costs Kurven, also dass sie genau dahin gehen und sagen, okay, wo ist es denn am günstigsten, die Tonne CO2 einzusparen? Hört sich effizient an, um da wieder drauf zurückzukommen.
Ja.
Und wie viel, wie Sie sagen, jetzt ist diese erste Runde, wird jetzt gestartet. Wie sieht sowas in Zukunft aus? Ich gehe davon aus, es gibt mehrere Runden. Wie oft wird es solche Runden geben? Sie haben jetzt gerade von 15 Jahren gesprochen. Werden wir in Zukunft auch bei 15 Jahren bleiben? Wie sieht so ein bisschen die Zukunft da aus?
Ja, das ist jetzt die erste Runde, die wir starten. Und wie gesagt, die läuft eben noch bis Mitte Juli, dann werden wir die Angebote auswerten und die Zuschläge erteilen. Und gleichzeitig wollen wir mit dem Vorverfahren für die zweite Runde starten. Wir haben insgesamt 4, möglicherweise 5 Runden geplant, die wir immer so im Abstand von einem halben Jahr durchführen wollen. Das heißt eigentlich 2 Runden pro Jahr. Mal sehen, ob wir dann noch eine 5. Runde in 25 hinbekommen, in 26 hinbekommen, denn da liegt ja noch eine Wahl dazwischen. Die Haushaltsmittel, die dafür vorgesehen sind, sind eigentlich im Klima- und Transformationsfonds gesichert, aber Sie kennen ja die aktuellen Diskussionen um die Begrenzung von Haushaltsmitteln und deswegen ja, müssen wir schauen, wie die nächsten Runden laufen. Wir fangen jetzt mit einer relativ kleinen Runde an und mit relativ meine ich, dass das Gesamtfördervolumen 4 Milliarden Euro beträgt. Ist also nicht ganz klein.
Nee, ist gar nicht so klein. Also ist ja doch größer als die meisten Förderprogramme eigentlich.
Ja, ist aber insofern klein, als dass die zweite Runde, die wir dieses Jahr auch noch starten wollen, mit rund 18 bis 19 Milliarden Euro, dann doch nochmal deutlich größer ist.
Ist das rational dahinter, vielleicht auch einfach Erfahrung zu sammeln in der ersten Runde und deswegen die erste Runde kleiner zu machen, oder gibt es noch andere?
Absolut, Gründe? Absolut, ja. Genau, das ist der Grund. Wir wollen uns auch da erstmal herantasten. Wir sind davon überzeugt, dass das Instrument gut funktioniert, aber der Teufel steckt ja oftmals im Detail und wir haben das Instrument auch so ausgestaltet, dass es wie ein lernendes System ist. Kennt man alles nicht unbedingt von klassischen Beamtenhandeln, aber wir versuchen innovativ zu sein und uns den Herausforderungen, den großen Herausforderungen eben auch nicht mit alten Instrumenten, sondern mit neuen Instrumenten entgegenzustellen. Und deswegen ist das ein lernendes System. Wir werden die Erfahrung aus der ersten Runde einfließen lassen in die zweite Runde und so weiter.
Okay, und genau, jetzt die erste Runde ist ein bisschen kleiner, die zweite ist dann jetzt ein bisschen größer. Ist es aber so, dass wenn man sich in der ersten Runde schon beworben hat und vielleicht eben nicht reingekommen ist, weil ja der Preis dann eben nicht dem entsprochen hat oder nicht in diese Grenze gefallen ist, dass man in der zweiten Runde dann sich nochmal bewerben kann und dann eventuell, weil der Topf größer ist, dann gefördert werden kann oder beziehungsweise unterstützt werden kann?
Genau, in der zweiten Runde, also gibt für die zweite Runde kein Ausschlusskriterium für Unternehmen, die bereits in der ersten Runde teilgenommen haben. Sie können in der zweiten Runde auch nochmal teilnehmen. Es ist noch unklar, ob wir vielleicht, nicht, das wird sich jetzt eben, das wird die Erfahrung zeigen, ob wir die zweite Runde vielleicht auch nochmal teilen, weil beispielsweise ein Stahlunternehmen gegen ein Glasunternehmen laufen zu lassen, was die Kosten für die CO2-Einsparung anbelangt, vielleicht ein bisschen unfair wäre. Also da müssen wir dann nochmal im Detail gucken, wie wir die zweite Runde ausgestalten.
Ja klar, weil du sonst ja ganz viele Mittel in einen bestimmten Sektor fließen hast und dann im Zweifel andere Sektor komplett unterversorgt werden. Das ist wahrscheinlich das Rational, ne?
Richtig, aber also wie gesagt, da hat man einen kleinen Zielkonflikt. Natürlich, wenn ich möchte, dass zu möglichst günstigen Kosten möglichst viel CO2 eingespart wird, kann es ja sein, okay, gib alles in den Stahl.
Alles in den Sektor, ja.
So, gib alles in diesen Sektor rein. Allerdings möchten wir, ist das eben schon nicht nur ein klimaschutzpolitisches Instrument, sondern eben auch ein industriepolitisches Instrument. Und wir möchten schon ermöglichen, dass die energieintensive Industrie, die in Deutschland ja in einer großen Breite vertreten ist, auch in einer gewissen Breite erhalten bleibt und sie eben bei der Transformation möchten wir die Unternehmen gern bei der Transformation auch unterstützen. Und deswegen muss das auch ein bisschen in die Breite gehen, sektorübergreifend.
Wird grundsätzlich jetzt diese Antragsphase beziehungsweise die Anträge, die dann eingereicht werden, wird das dann auch veröffentlicht? Also, dass man dann weiß, welche Unternehmen dann im Prinzip den Zuschlag erhalten haben, beziehungsweise auch was die Preisgestaltung angeht? Also, dass man sich so für eine zukünftige Runde auch theoretisch darauf einstellen könnte und sagt, gut, das war jetzt so die Preisgrenze. Bis da wurde es jetzt noch da hat man den Zuschlag bekommen. Und wenn man dann eben weit davon weg lag, hat man ihn nicht bekommen?
Also, die Unternehmen, die am Ende erfolgreich geboten haben, das wird veröffentlicht. Welche Details zu den Angeboten veröffentlicht werden, kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist einfach oftmals auch mit Geschäftsgeheimnissen verbunden. Produktionskosten, Faktorkosten etc., angenommenen Verkaufspreisen für die Produkte. Das ist, das sind oftmals Geschäftsgeheimnisse. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, welche genauen Daten am Ende da auch veröffentlicht werden.
Ich habe noch eine Sache gelesen in Vorbereitung, und zwar, dass CO2-Speicherung auch eventuell gefördert werden kann. Also beziehungsweise damit runterfällt. Mir war das nicht bewusst, also Sie hatten vorhin gesagt, dass eigentlich die Unternehmen, die im ETS drin sind, antragsberechtigt sind, aber ist das dann so, dass die Unternehmen, die dann so CO2-Speicherung machen etc., dass die dann auch unter den ETS fallen?
Also da muss man genau hingucken. Ich habe ja eingangs gesagt, es braucht für den Klimaschutz und für die Transformation der Industrie zur Klimaneutralität ein Instrumentenmix. Und wir haben eben nicht nur kürzlich die Gebotsrunde zu den Klimaschutzverträgen gestartet, sondern wir haben auch Ende Februar, ich glaube es war am 26. Februar, die sogenannte Carbon Management Strategie vorgestellt und auch eine Novelle für ein Kohlendioxid-Speicherungsgesetz vorgelegt. Wäre wahrscheinlich ein Thema für einen weiteren Podcast, denn das ist ein sehr, sehr, sehr umstrittenes Thema. ist aber aus unserer Sicht absolut notwendig, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und da geht es in der Tat um sogenanntes Carbon Capture and Storage and Carbon Capture and Utilization. Das heißt, die Abscheidung von CO2 aus Industrieprozessen und dann die entweder die Weiterverwendung des CO2s oder eben die dauerhafte Speicherung im Boden. Und wenn Sie beispielsweise ein Zementwerk haben und wir haben unsere Carbon Management Strategie tatsächlich auf die industriellen Anwendungen fokussiert. Wenn Sie jetzt ein Zementwerk haben, dann geht es rein technisch nicht, CO2-freien Zement herzustellen. Durch das Kalkbrennen, ich habe in der Schule nicht so aufgepasst, aber ich weiß noch, da entsteht zwangsweise CO2.
Prozessbedingt einfach.
Prozessbedingt, ne? Ja. CO2 lässt sich aktuell noch nicht vermeiden. Das sind die sogenannten Hard-to-Abate-Sektoren. Das heißt, mit dieser Zementanlage sind sie im ETS. Und sie können es einfach nicht verhindern, dass das CO2 entsteht. Das heißt, sie brauchen Zertifikate. Und wenn sie aber das CO2 abscheiden und dann dauerhaft in der Erde speichern, ist das CO2 ja nicht in die Luft gedrungen. Und wenn das eben im ETS anrechnungsfähig ist, dann kann man sich grundsätzlich auch für eine solche Abscheidungsanlage im Klimaschutzvertrag bewerben. Denn am Ende ist da eben eine CO2-Vermeidung erfolgt. Wir haben, weil die Regulatorik derzeit in Deutschland noch nicht existiert, wir haben ja erst die Novelle des Gesetzes am 26. Februar vorgelegt und auch die Carbon Management Strategie vorgelegt. Es gibt also derzeit noch nicht den entsprechenden Regulierungsrahmen und deswegen haben wir CCS, CCU für die Klimaschutzverträge für die erste Runde ausgeschlossen, ist aber offen, möglicherweise in einer zweiten oder dritten Runde derartige Techniken mit aufzunehmen. Also kein Denkverbot, kein Technologieverbot, sondern auch da eine Offenheit.
Ja. Herausforderung, die gerade noch, also mit der Novellierung, die muss ja auch erstmal durch und
genau.
Diskutiert werden und erste Lesung, zweite Lesung, dritte Lesung und so weiter, ja.
Darf ich ganz kurz noch anschließen, wer heute beziehungsweise gestern das Handelsblatt gelesen hat, hat da einen Vorwurf entdecken können, dass wir, gab einen längeren Artikel, dass wir synthetisches Gas ausschließen würden von den Klimaschutzverträgen oder also SNG, ne, synthetisches Natural Gas oder ENG auch gern bezeichnet. Und das ist in der Tat so, die sind auch in der ersten Runde ausgeschlossen, weil derzeit auch die Regulatorik fehlt. Das ist der eine Grund. Der wird in dem Artikel leider etwas weggelassen, deswegen sage ich es hier. Es fehlt derzeit noch die Regulatorik für die Anerkennung im ETS. Und es gibt aber eben auch noch einen anderen Grund, der wird in dem Artikel genannt. Und zwar wollen wir ja gerade transformative Technologien unterstützen und hier stellt sich schon die Frage, ob der Ersatz von Natural Gas durch SNG oder ENG tatsächlich eine transformative Technologie ist.
Ja, ist ja eher Business as usual, quasi dann einfach das Synthesegas in die bestehenden Anlagen dann ja geben. Das
so habe ich es jetzt nicht gesagt, aber
ja. Nee, in etwa so verklausuliert. Ich habe es als Moderator gesagt, ja. Dann Julius, darfst du.
Genau, und zwar dieses ganze Instrument Klimaschutzverträge ist ja quote unquote ein atmendes Instrument. Das haben Sie am Anfang gesagt, dass es sein kann, dass es eben vom Staat eine Unterstützung gibt, aber je nachdem, wenn die CO2-Preise vielleicht über das steigen, was geboten wird, dann kann es eben sein, dass Geld wieder zurück an den Staat fließt. Was ist die Erwartung? Also ist die Erwartung eigentlich, dass Sie davon ausgehen, dass da nichts zurückkommt? Oder kann man vielleicht davon ausgehen, dass da vielleicht ein bisschen was zurückkommt? Oder vielleicht sogar, dass da mehr zurückkommt? Können Sie uns da eine kleine Einschätzung geben, was so die Erwartungshaltung von Staatsseite, von BMWK-Seite so sind?
Das können wir ehrlich gesagt nicht genau abschätzen. Das ist am Ende auch ein bisschen eine Wette auf den CO2-Preis und auf die anderen Kosten. Und wenn ich die wüsste,
dann bräuchte man die Wette nicht.
Und da hätte ich wahrscheinlich auch meinen Traumberuf Abteilungsleiter Industriepolitik nicht eingeschlagen, sondern würde irgendwo anders sitzen und ständig solche Wetten abschließen, wenn ich wüsste, wie die künftigen Preise wären. Insofern, das kann man leider nicht genau abschätzen. Wir rechnen aber schon tatsächlich auch mit Rückflüssen. Also unsere Wette ist schon so, dass Rückflüsse stattfinden. Und entsprechend haben wir auch haushalterisch nicht das komplette Risiko abgedeckt. Es ist wie eine Versicherung. Ne? Wir haben das auch im Haushalt so ein bisschen wie eine Versicherung, wie eine Versicherungsprämie quasi abgebildet. Es wird nicht das komplette vorstellbare Risiko abgedeckt. Und das macht es eben letztlich auch so haushaltsfreundlich. Wir können mit einem relativ, wir sprechen immer von Milliardenbeträgen, mit einem relativ geringen Einsatz von Haushaltsmitteln möglichst viel hebeln und möglichst viel bewirken. Und was erhoffen wir uns im Hinblick auf die CO2-Einsparung? Denn es ist ja auch ein klimapolitisches Instrument. Es ist ein Industrie- und ein klimaschutzpolitisches Instrument. Und im Hinblick auf die CO2-Einsparung rechnen wir mit einer gesamten Einsparmenge für alle vier Runden in Höhe von 350 Millionen Tonnen CO2. Das heißt circa 20 Millionen Tonnen in einem Jahr, was wiederum etwa einem Drittel des Sektorziels für die Industrie für das Jahr 2030 entspricht. Alles annahmegetrieben und alles Prognosen mit den jeweiligen Unsicherheiten, aber das ist das Ziel, warum wir das machen, und warum wir glauben, dass das ein gutes Instrument ist, beides zu bewirken, die energieintensive Industrie in Deutschland, in Europa zu halten, und gleichzeitig sie bei der Transformation zur Klimaneutralität zu unterstützen.
Da muss ich ganz kurz eine Zwischenfrage, weil das ist vielleicht noch wichtig, dass 2030 soll das ja erreicht werden, dann die Reduktion auch, aber gibt es dann auch Verpflichtungen an die Unternehmen, dass die dann in einem gewissen Zeitraum diese Anlagen installieren müssen oder dann eben diese Maßnahmen umsetzen müssen?
Absolut, diese Verpflichtung gibt es, dass sie zum einen, nachdem sie den Vertrag gewonnen haben, eben auch loslegen müssen mit der Investition. Und zum anderen haben wir klare CO2-Einsparvorgaben. Das heißt, es müssen am Ende mindestens 90% CO2-Reduzierung erfolgt sein.
Ich nochmal zu Ihrem Punkt, den Sie gerade gesagt haben, zu diesem Hedgen, dass man einfach, es auch schwierig ist, hervorzusehen, was da tatsächlich passieren wird und wie hoch der Preis sein wird. Wenn man sich gerade überlegt, dass der Preis, der CO2-Preis im EU-ETS ja auch gerade auf kurzfristig über 100 war und jetzt sind wir wieder, glaube ich, auf 63 oder so um die 60, da sieht man auch allein das, was so in anderthalb Jahren passieren kann in dem Preis, wo wir eigentlich davon ausgegangen waren, dass er jetzt hoffentlich straight up geht und das passiert gerade nicht, nicht so stark jedenfalls. Genau. Herr Klüttich, letzte Frage von meiner Seite. Und zwar ist es so, dass Deutschland ja jetzt das erste Land ist, wo so ein innovatives Konzept durchgeführt werden wird. Und wir haben ja in der EU ein paar mehr Länder noch und auch um uns herum haben wir auch ein paar andere Länder. Haben Sie schon Anfragen bekommen, zum Beispiel von Kollegen aus Frankreich, Italien, etc., die vielleicht, von denen Sie wissen, dass die sich jetzt genauer angucken, wie dieses Instrument durchgeführt werden wird, wie Deutschland das genau ausbuchstabiert hat? Können wir davon ausgehen, dass solch ein Instrument vielleicht in den nächsten paar Jahren auch vielleicht in anderen Ländern verabschiedet wird und auch dann genutzt wird?
Absolut. Die Anfragen sind da und wir waren halt sehr schnell und sind hier einfach mal Frontrunner gewesen und stehen aber da im Austausch sowohl mit der Kommission, auch auf europäischer Ebene war und ist mal angedacht worden, ein solches Instrument einzuführen, aber auch mit EU-Mitgliedstaaten beziehungsweise außerhalb der EU mit Drittstaaten sind wir im Austausch und die schauen alle ganz gespannt darauf, wie das hier funktioniert. Und deswegen ist es nicht nur deswegen, aber auch deswegen ist es so wichtig, dass ja, dass das ein Erfolg wird. Ich bin überzeugt davon, dass es das werden kann.
Wunderbar. Und damit kommen wir dann jetzt zum Ende. Deswegen, Herr Kludig, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute uns dieses innovative, spannende Instrument der Klimaschutzverträge ja näher zu bringen. Ich glaube, es ist wirklich ein wichtiger Hebel, der da jetzt auch genommen wird, beziehungsweise dass dieses Instrument jetzt in Kraft ist, damit die Industrie auch Perspektiven hat, um möglichst schnell eben die Industrie umzustellen, Dekarbonisierung voranzutreiben. Deswegen vielen lieben Dank, ganz viel Erfolg mit dem Instrument. Ich hoffe, dass die Angebotsrunden gut laufen und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja nochmal in 2 Jahren mit einer Retrospektive, wie das dann alles gelaufen ist und was die Unternehmen so umgesetzt haben. Also danke Ihnen.
Vielen Dank, Herr Kludig, machen Sie es gut.
Super, vielen Dank. Ich komme gern wieder. Alles Gute.
Recap.
Markus, was hast du mitgenommen?
Ich habe erstmal gelernt, wie das Instrument grundsätzlich funktioniert. Also ich habe mich da natürlich ja ein bisschen eingelesen, aber ich finde es schon, ehrlich gesagt, einen ganz spannenden Ansatz zu sagen, wir machen so ein bisschen eine Wette auf diesen Preis und nutzen dann auch so ein bisschen den Pace, den es aktuell gibt. Also zu sagen, 4 Monate Ausschreibungsphase, danach ist der Vertrag im Prinzip signiert oder beziehungsweise dann ist der Vertrag geschlossen und dann könnt ihr loslegen zu investieren und dann schaut man. Weil ich glaube, genau das ist ja so ein bisschen der Punkt, den ja vielen gefehlt hat. Also, dass viele gesagt haben, ja, grundsätzlich wären sie ja schon interessiert daran, Geld ist eigentlich auch irgendwie im System vorhanden und aber man hat halt nicht diese Sicherheit. Also man weiß einfach nicht ganz genau, wie es denn jetzt alles kommen wird. Und dadurch hat man einfach dieses Absicherungsinstrument, um zu wissen, ja, ich kann da jetzt rein investieren, ich habe auf jeden Fall gesichert, diese Preise, beziehungsweise falls es dann eben drüber ist, dann kriege ich die, dass es eben diese Ausgleichsmechanismen gibt, je nachdem, ob der Preis dann drüber oder drunter ist. Und ich glaube, das hilft einfach extrem. Ich finde, die Volumen, die dahinter stehen, das ist echt schon eine ganze Menge. Also auch wenn er das jetzt gesagt hat, dass das klein ist oder beziehungsweise die erste Ausschreibungsrunde, dass die ein bisschen kleiner ist. Es waren jetzt auch irgendwie 3 oder 4 Milliarden. Und wenn man das mal in Verhältnis setzt mit solchen Förderprogrammen, also dieses große Industrieförderprogramm, die EEW, also die Energieeffizienz in der Wirtschaft, das ist, glaube ich, nur um so die 1 Milliarde circa. Also da wird echt nochmal viel Geld auch in die Hand genommen, um das Ganze zu fördern. Aber natürlich hat er ja auch gesagt, dass man sich erhofft, so ein bisschen Revenue dann auch wieder da rauszubekommen, also später dann in den späteren Jahren.
Was ich spannend fand, war, dass es eben spezifisch kein Instrument dafür ist, neue Infrastruktur aufzubauen, sondern dass es eine Ersatzinfrastruktur ist. Also dass Dinge, die jetzt gerade schon passieren in der deutschen Wirtschaft, dass die zum Teil die Möglichkeit haben, eben ersetzt zu werden auf eine klimaneutrale Art. Also einfach da so einen selektiven Rahmen zu ziehen, fand ich spannend.
Ja, wobei man muss ja natürlich sagen, also es ist ja, ich meine, Neuinstallationen von, weiß nicht, energieintensiver Industrie haben wir ja auch nicht so viel. Also es ist ja, der Klassiker ist ja schon, bestehende große Verbraucher dann eben zu ersetzen durch klimaneutrale Anlagen.
Genau, aber sowas wie Elektrolyseure oder sowas oder aktuell noch nicht CCS oder so, das ist ja noch nicht drin.
Ja, das stimmt.
Fand den Zuschnitt schon mal ganz, ganz spannend. Dann dieser Zielkonflikt, von dem man gesprochen hat, dass es auf der einen Seite natürlich ein Klimainstrument ist, auf der anderen Seite aber auch ein Industrieinstrument. Und dann zu gucken, okay, heißt das, wir wollen jetzt eigentlich dahin gehen, wo die Abatement-Costs die günstigsten, die geringsten sind? Also wäre das eben Glas oder wäre das jetzt, ich weiß nicht, was am günstigsten ist. Dann würde es dazu führen, dass wir eben im Zweifel nur eine einzige Industrie damit tatsächlich stark unterstützen oder ist es wirklich ein Industrieinstrument und sagt, okay, wir wollen das breiter machen. Und da hat er auch gesagt, gucken Sie sich mal an, was da jetzt kommt und dann passen Sie das im Zweifel nochmal an. Macht man eben verschiedene Subkonzepte da rein. Genau, das fand ich spannend. Und ich hoffe, dass das eben auch, haben wir ganz am Ende auch kurz besprochen, dass das eben vielleicht von anderen europäischen Partnern dann auch übernommen wird, angepasst wird auf ihren Kontext. Da bin ich mal gespannt, das mitzunehmen. Genau, ich fand es eine sehr, sehr spannende Folge. Ich fand es richtig spannend. Richtig gut, dass er Klutig sich die Zeit genommen hat.
Ja, also auf jeden Fall. Ich kann auch nochmal vielen lieben Dank
Klutig, sagen. Wenn Sie das hier hören, vielen Dank
dafür. Nee, genau. Also es ist super cool. Und ich glaube, es ist tatsächlich sehr spannend, weil es eben dieses innovative Instrument ist, was man in der Art einfach noch nicht hatte. Und genau wie du gesagt hast, jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert, wie gut es funktioniert. Die Erfahrungen sind ja einfach nicht da, muss man auch sagen. Also das ist ja so ein bisschen ein Testen und Ausprobieren, wie gut es dann funktioniert. Aber wenn das dann funktioniert, dass das vielleicht in andere Länder dann eben auch genutzt werden kann, ist, glaube ich, schon echt eine spannende Sache.
Ja. Soweit so gut. Ihr Lieben, wir hoffen, dass ihr was mitgenommen habt. Wir wünschen euch alles Gute. Und wenn ihr Lust habt, dann gebt unserem Podcast doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung und folgt ihm.
Ist ja Ostern jetzt.
Ist ja jetzt Ostern, was auch immer das damit zu tun hat.
Ja, da hat man Feiertage, kann man Podcast hören. Vielleicht hören die Leute das.
Und genau, Podcast folgen, Podcast 5 Sterne geben.
Ja, das kann man sowieso machen, genau.
Alles klar, ihr Lieben, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Bye, bye.
Ciao.